Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theologisch Kirche. Ich sitze hier mit Kaya Kaiser und dieses Mal wieder, ich freue mich sehr, mit Michael Herbst. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Letztes Mal waren es nämlich nur Kaya und ich. Wir haben euch kurz einen Rahmen gegeben, was es mit dem Willow Creek Vortrag auf sich hatte und ihr habt ihn euch anhören können. Wer ihn nicht angehört hat, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, diese Folge zu pausieren, eine Woche zurückzuspringen, euch das nochmal anzuhören. Aber wir nehmen uns auch kurz Zeit, hier das von dir, Michael, zusammenzufassen. Wer keine Zeit hat, sich noch einen Vortrag anzuhören. Also Michael, in deinen Worten ganz kurz, worum ging es bei diesem Vortrag?
Wir haben versucht, die Frage nach dem Aufblühen christlicher Gemeinden zusammenzubringen mit dem, was man etwas populär die Glücksforschung nennt, was etwas seriöser die Forschung über Wellbeing und Flourishing, also über Wohlbefinden und Aufblühen des Lebens betrifft. Mhm. Und wir sind davon ausgegangen zu fragen, was ist eigentlich Glück? Wann ist ein Mensch glücklich? Welche Faktoren tragen zum Glück bei? Manche tragen da weniger bei, als man vielleicht denkt. Zum Beispiel schöne Gefühle tragen weniger dazu bei. Geld trägt weniger dazu bei und auch Arbeit trägt weniger dazu bei. Aber der absolute Gamechanger sind gute Beziehungen. Und von da aus sind wir einen Schritt weitergegangen und haben gefragt, wenn das für Einzelne gilt, was gilt denn für Gemeinden? Wie werden Gemeinden glücklich? Wie blühen die auf? Und auch da gibt es aus der Harvard-Forschung, mit der wir da sehr verknüpft sind. In Harvard wird seit 1937 über Wohlbefinden, Aufblühen, Glück geforscht. Ein paar besondere Einsichten, wann sind Gemeinschaften glücklich? Mhm. Und auch da ist ein wichtiger Punkt, wenn Einzelne in einer Gemeinschaft aufblühen können, ist auch die Gemeinschaft als Ganze in guter Verfassung. Spannend fand ich, dass eine Gemeinschaft eine größere Mission haben muss. Sie muss für mehr da sein als nur für das Binnenleben und für sich selbst, um glücklich zu sein. Strukturen und Praktiken müssen einfach pragmatisch funktionieren und dem Leben dienen und sich nicht breit machen. Und die Leitung muss fördernd sein. Sie muss also nicht, darf nicht Menschen klein machen und den großen Boss raushängen lassen, sondern sie muss eine unterstützende Funktion haben. Und von da aus sind wir in einem letzten Schritt darauf gegangen zu fragen, ja, wie werden denn jetzt christliche Gemeinden aufblühen können? Mhm. Und da haben wir eine bestimmte Grundfigur, die haben wir hier im Podcast auch schon mal vorgestellt, dass wir sagen, am Anfang ist das Evangelium. Das Evangelium hören wir in Worten und wir erleben es in Taufe und Abendmahl. Und dann hoffen wir, dass das Evangelium das tut, was verheißen ist, dass es Frucht bringt. Dass die Beziehungen, in denen wir leben, aufblühen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung untereinander, die Beziehung zum Sozialraum, in dem wir leben und die Beziehung zu den anderen christlichen Gemeinden, mit denen wir verknüpft sind. Und dann gibt es etwas Drittes neben dem Evangelium und diesen Beziehungen und das haben die Reformatoren Adiaphora genannt, sogenannten Mitteldinge. Etwas weniger krude formuliert, das sind alle Dinge, die zwar irgendwie da sein müssen, wo aber nicht festgelegt ist durch die Heilige Schrift, wie wir sie gestalten. Mhm. Also brauchen wir Gebäude, brauchen wir Hauptamtliche? Wie ordnen wir die Struktur unserer Gemeinde? Wo kommt das Geld her? Und so weiter. Wann ist Gottesdienst? Das sind alles Fragen, die zu den Adiaphora gehören und die nicht den gleichen Rang haben wie die Fragen nach dem Evangelium und seinen Wirkungen. Und trotzdem, das wissen wir alle, beschäftigen sie uns in den Gemeinden und können Gemeinden richtig unglücklich machen. Und von daher war uns wichtig zu sagen, das Glück der Gemeinde fängt nicht in diesen Fragen an. Die müssen wir irgendwie bearbeiten und klären, sondern daran, dass wir immer wieder sehr bewusst einkehren ins Evangelium und auf dessen gute Wirkungen in unserer Mitte hoffen. Und am Ende haben wir dann noch mit der Geschichte von dem Sturm, in dem Jesus und seine Jünger waren, ein bisschen gespielt und gesagt, wir sind alle mit Jesus in einem Boot und es geht durch Stürme. Aber solange er da ist und weil er da ist, kommen wir da auch heil raus. Hm. Das war der Spannungsbogen dieses Vortrags.
Das war ja auch eine schöne Verbindung zwischen der biblischen Geschichte und euren Erkenntnissen. Insofern, dass die Adiaphora, die du eben erwähnt hast, diese Gebäude, Personalfragen und so weiter, nicht Teil von dieser biblischen Geschichte sind Und dadurch wird deutlich, ja, das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern es kommt darauf an, nah bei Jesus Christus zu sein.
Ja, die Adiaphora-Fragen wären in der Geschichte, welcher Segelmacher hat das Segel gemacht und wie ist das Boot angestrichen und gibt es in der Kajüte Fisch oder nur Brot oder beides? Das sind Adiaphora-Fragen. Wo hat der Kapitän seine Ausbildung gemacht und genau, wo kaufen die Fischer ihre Kleidung?
Danke dir für die kurze Rekapitulation und danke auch, dass du bereit bist, dich unseren Rückfragen zu stellen, weil wir haben den Vortrag gehört und dachten, es ist spannend, mit dir ins Gespräch zu kommen darüber, was uns da noch so neben dem, was du jetzt zusammengefasst hast, hängen geblieben ist. Ihr habt zum Beispiel gesagt, ganz am Anfang habt ihr so verschiedene Sachen aufgezählt, die für das persönliche Glück relevant sind. Geld, Status, gute Startbedingungen und habt gesagt, also das ist alles kein Garant für ein gutes Leben. Schön zu haben, man kann es eben gönnen, aber es ist kein Garant dafür, sondern was die Glücklicheren von den weniger Glücklicheren unterscheidet, ist, dass man gute Beziehungen hat. Und da habe ich mich gefragt, bezieht sich das auch auf die Beziehung mit Gott? Also was ja eine qualitativ, eine kategoriale andere Beziehung ist, als zu jetzt den Mitmenschen, die ich habe. Seht ihr das alles im gleichen Topf oder ist das unterschieden bei euch?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also im Prinzip sagen die Harvard-Leute, doch, die Beziehung zu Gott ist ein ganz erheblicher Glücksfaktor. Sie wüssten auch, dass das nicht das Einzige ist, was über die Beziehung zu Gott zu sagen ist. Das ist den Forscherinnen und Forschern dort auch klar. Aber man kann bei ihrer Forschung sehen, Menschen, die zum Gottesdienst gehen, sprechen in erhöhtem Maße davon, dass sie ein Wohlbefinden erleben. Menschen, die gelernt haben zu vergeben, Menschen, die über den Glauben sprechen, Menschen, die beten, äußern sich im Blick auf das eigene Wohlbefinden freundlicher und zustimmender als die, die das nicht tun. Und mein Zögern jetzt hat damit zu tun, wir hatten mal vor langer, langer Zeit in unserem Podcast die Norina Ullmann und die hat uns ja damals auch deutlich gemacht, das ist ambivalent. Also die Beziehung zu Gott kann das alles hervorbringen. Wenn es gut geht, tut sie das auch. Dummerweise geht es bei uns Menschen nicht immer gut. Und wir wissen natürlich auch, dass es so etwas wie toxische Gottesbeziehungen gibt. Und dann macht uns die Beziehung zu Gott keineswegs glücklich, sondern ganz im Gegenteil, sie stürzt uns von einer Krise in die andere. Das ist der eine Einwand. Jetzt wird es noch komplizierter. Der andere Einwand ist, selbst wenn wir eine gesunde und nicht toxische Beziehung zu Gott haben, gehört in die Komplexität dieser Beziehung wie in die Komplexität jeder Beziehung, dass auch im Blick auf Gott es ein bisschen rauf und runter gehen kann und dass Gott uns mal auch was zumutet und dass er nicht dafür da ist, uns von morgens bis abends lächeln zu lassen. Also von daher ist das tatsächlich nicht ganz einfach zu beantworten, was du fragst. Aber wenn ich jetzt einen Strich drunter ziehe und ich nehme nochmal die Jünger im Boot, die mit Jesus im Sturm unterwegs sind, würde man sie fragen, seid ihr glücklich, dass ihr jetzt mit Jesus im Boot seid? Dann würden sie unter dem Strich sagen, ja, das sind wir und wir würden nicht tauschen.
Da hängt ja, also sowohl in der Gottesbeziehung als auch in den menschlichen Beziehungen echt total massiv dran, wie geht das denn, gute Beziehungen zu führen? Und das auch unabhängig davon, was sonst in meinem Leben passiert. Also da gibt's ja auch einfach Höhen und Tiefen und die beeinflussen ja auch unsere menschlichen Beziehungen zueinander und eben auch unsere Beziehung zu Gott. Also woher kommen diese guten Beziehungen? Ihr hattet von Freunden gesprochen, die man nachts um 2 anrufen kann. Ja, woher kommen die? Ich finde es auch total spannend zu überlegen, wie bleibt man gut in Verbindung miteinander? Wir haben inzwischen einiges an technischen Möglichkeiten, klar, aber auch da gehört ja noch mehr dazu. Ja, und Benni, ich glaube, da hattest du auch noch einen Gedanken zu, aus der männlichen Perspektive.
Ja, das hatte ich im Vorhinein mit dir geteilt, dass ich ausgehend von dem, was ihr in dem Vortrag geteilt habt, Michael, an ein paar meiner Männerfreundschaften gedacht habe und bei ihnen eine Tendenz zur Passivität wahrnehme. Also ich kenne diesen Spruch, wenn du einen guten Freund haben willst, dann sei selber einer. Und das versuche ich zu leben und ich bin auf jeden Fall nicht der perfekte Freund, das ist mir klar. Und gleichzeitig hatte ich letztens so eine Situation, ich wohne nicht mehr zu Hause, wo ich groß geworden bin und hatte da aber die Möglichkeit nach Hause zu fahren und habe dann ein paar alte Freunde, mit denen ich früher regelmäßig ein, zweimal im Jahr mich getroffen habe und gesagt habe, hier, ich bin wieder da, ich würde wieder kommen, wollen wir nicht was zusammen unternehmen? Und da waren die Reaktionen sehr verhalten. Und das hat mich schmerzlich getroffen, weil ich dachte, ja, jetzt nehme ich diesen weiten Weg auf mich und so. Und ihr quittiert das mit einer verhaltenen Reaktion. Und ich weiß, die haben mittlerweile Familie, sind im Beruf gut eingebunden. Und gleichzeitig merke ich dann, okay, sind das die ich dann nachts um zwei anrufen kann, die dann sagen, schön, dass du anrufst, aber ich muss morgen früh arbeiten und ich habe halt auch meine Kinder, muss auf die aufpassen. Was kann ich dazu beitragen, dass ich gute Freundschaften leben kann? Das ist ja das eine, was die anderen machen, aber auf mich bezogen. Wie komme ich zu diesen guten Freundschaften? Was würdest du sagen?
Das muss man jetzt ein bisschen, glaube ich, sortieren, weil da war jetzt wahnsinnig viel drin.
Ja, das stimmt.
Ja, da können wir jetzt alleine schon eine Staffel zu machen, glaube ich.
Könnte man wirklich. Das eine ist die Frage der Haltbarkeit von Freundschaften. Und nun bin ich ein paar Jahre älter als ihr und beobachte das ein bisschen länger und bin selber ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen nüchtern geworden. Wir sind ja auch als Familie einmal kreuz und quer durch die Republik gezogen in unserem Leben, von ganz im Westen nach ganz im Osten und jetzt in den Süden. Mhm. Und ich habe lernen müssen, dass nur sehr wenige Freundschaften das überleben. Auch über die Zeit. Also das Bild, das man früher hatte, dass man so mit im Ruhestand irgendwo auf der Parkbank sitzt und neben einem sitzt der Freund, den man seit Grundschulzeiten hatte. Das funktioniert ganz selten. Von daher stellt sich diese Frage, Freundschaften aufzubauen, immer wieder neu. Als wir nach Bamberg umgezogen sind, kannten wir fast niemanden hier. Und da muss man gucken, wie baut man das wieder auf. Und jetzt kommt schon so ein erster Hinweis. Ich glaube, egal ob mir das leicht fällt oder schwer, die Gemeinde ist ein ungeheures Reservoir an möglichen Beziehungen. Wenn sie es sein will und wenn sie auch akzeptiert, dass Gemeinde nicht nur geistliches Beieinandersein ist, sondern auch sozialer Raum, in dem man sich begegnet und Freundschaften schließt, dann kann sie ganz viel von dem, was wir heute als Einsamkeit erleben, auch dazu haben wir ja eine Folge mal gemacht, auffangen. Gemeinde ist der Ort, wo man Freundschaften schließen und auch gestalten kann. Und das Dritte ist dann, dass ich dann auch investieren muss. Und das ist das, was heute so schwer ist. Wir sind so voll mit Aufgaben, mit Möglichkeiten, mit Dingen, die wir gerne tun und Dingen, die wir tun müssen, dass irgendetwas leicht runterfällt. Ja. Und es ist ganz klar, die Aufgaben im Job fallen nicht leicht runter. Und die Pflichten in der engsten Familie auch nicht so ganz leicht. Aber Freundschaft, ja, dann hat man eben keine Zeit, sich abends mal auf ein Bier zu treffen oder zusammen spazieren zu gehen. Und das zehrt an den Freundschaften. Ich glaube, dass tatsächlich bei diesem Thema extrem wichtig ist, und wir behandeln das ja jetzt gerade unter der Frage A, was macht Menschen glücklich, und B, was zeichnet gute Gemeinden aus, dann ist es auch das, es gibt Räume, in die Menschen investieren können, in denen Beziehungen reifen und erfolgreich sein können. Und das Ganze ist nicht banal, wir haben es bei der Einsamkeitsfolge schon mal gesagt, wir nehmen diese Folge Mitte April 2026 auf und da kam gerade im ARD Weltspiegel, also im Fernsehen, im ersten Programm, eine Folge über einen jungen Mann in Korea, 32 Jahre alt, der 7 Jahre lang nicht aus seinem Zimmer gekommen ist. Krass. Und dieses Zimmer war mal gerade etwas größer als sein Bett, da war gerade noch so ein Gang an der Seite und ein bisschen Platz am Ende, das hat er vollgestellt mit Kisten und hat es 7 Jahre nicht geschafft. Im Hintergrund war ein misslungenes Studium, das er nicht hingekriegt hat. Und dann hat er sich zurückgezogen und er hat eine ganz nette Familie, aber die hat ihn nicht da rausgeholt. Und das, was ihm dann geholfen hat, ist, dass er irgendwann mal gemerkt hat, es geht so nicht weiter und eine Selbsthilfegruppe gefunden hat. Und diese Selbsthilfegruppe hat ihn eingeladen, in einer Wohngemeinschaft zu leben. Und diese Wohngemeinschaft hat ihm ganz allmählich wieder beigebracht, ein normales soziales Leben zu führen. Und das hat ihn da rausgezogen. Also das ist nicht, es ist nicht banal, wenn wir über Freundschaft, über Beziehungen, über Einsamkeit reden. Nun ist das ein extremes Beispiel mit diesem 32 Jahre alten Koreaner. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht unterschätzen, dass dieser Glücksfaktor gute Beziehungen bei manchem, der es hört, vielleicht nur auslöst, tja, hätte ich auch gerne. Und wenn man dann sagt, du musst investieren, dann sagen sie, ja, wie denn? Ich habe einfach nicht die Kraft, ich weiß nicht, wie das geht. Und dann finde ich schon, nicht, dass die Gemeinde alle Probleme lösen kann, aber sie ist ein Ort, wo auf Menschen zugegangen werden kann, wo man jemanden im Blick haben kann, der vielleicht nicht lange nicht erschienen ist, wo man nachgeht und wo man auch ein bisschen Geduld hat mit Menschen, die jetzt nicht die allerattraktivsten sind, wenn es darum geht, Beziehungen aufzubauen, sondern die einfach in der Gemeinde einen Raum finden, wo sie aufgenommen und angenommen werden.
Danke.
Nächste Frage. Ihr habt einen zentralen Satz gehabt in eurem Vortrag. Blühen heißt, Leben wird sichtbar. Nochmal, blühen heißt, Leben wird sichtbar. Wenn ich das beherzige, würdest du sagen, dass ich dann auch meine Ziele verschieben, also dass ich dann nicht mehr nach mehr strebe, sondern nach tiefer und nach echter?
Das würde ich tatsächlich sagen. Für mich war es sehr erhellend, ein Projekt aus England kennenzulernen. Sorry, wieder einmal England. Aus Nordengland, wo man geguckt hat, welche Gemeinden gedeihen und welche nicht. Und die Strategie der Christen dort in Nordengland war, wir kümmern uns nicht um Wachstum, sondern wir kümmern uns um die Qualität unseres Gemeindelebens. Und wir wollen wissen, was fördert unser Leben als Gemeinde. Und dann machen wir es wie im Evangelium, trachtet zuerst danach, dass das Leben eurer Gemeinden gut wird. Das Wachstum wird euch dann zufallen. Beziehungsweise das Wachstum wird nicht das entscheidende Kriterium dafür sein, ob das gut ist oder nicht. Zu unserer Forschung gehört auch, dass wir gemerkt haben, es ist nicht so entscheidend, ob eine Gemeinde klein oder groß ist. Es gibt kleine Gemeinden, die sind furchtbar und es gibt große Gemeinden, die sind furchtbar. Und es gibt kleine Gemeinden, die sind wunderbar und es gibt große Gemeinden, die sind wunderbar. Das heißt, die Zahl ist nicht der entscheidende Faktor. Da kommen viele Umfeldbedingungen auch hinein, glückliche Zufälle, optimale Ausgangssituationen oder eben nicht. Sodass jeder, der in der Gemeinde wirkt, eigentlich schauen sollte, wie können wir unser Gemeindeleben, unseren Dienst an den Menschen um uns herum, unser Miteinander, unsere Strukturen und Praktiken besser aufstellen? Und dann überlassen wir die Frage, ob das groß oder klein wird, dem, der Herr der Gemeinde ist.
Jetzt sagst du, groß oder klein ist nicht so entscheidend. Es fiel aber auch der Satz, eine kirchenpolitische Anmerkung sei hier gestattet, wenn lokales geistliches Leben nicht gestärkt wird, zerstören Großgemeinden die Sendung der Gemeinde. Was heißt das dann und wie geht das jetzt zusammen mit dem, was du eben gesagt hast?
Ja, bei dem, was ich eben gesagt habe, habe ich lokale Gemeinden vor Augen gehabt, die vielleicht, wir sind in St. Matthäus in Gaustadt immer so 40-50 im Gottesdienst. Und in Matthäus in Münster sind es 300. Also das wäre ein Verhältnis von kleiner und großer Gemeinde und es geht ja noch kleiner und noch größer. Aber es sind in beiden Fällen Ortsgemeinden. Das, was ich sehr kritisch sehe, ist nicht, dass wir in Regionen zusammenarbeiten. Dann müsste ich ja alles, was wir zur Regiolokalität schon hier gesagt haben, jetzt einkassieren und sagen, sorry, ich habe mich ganz furchtbar geirrt. Was mir aber Sorgen macht, ist die Tendenz, die wir im Augenblick haben, dass die Größenordnungen, in denen wir regionale Zusammenarbeit und Bünde und Fusionen bauen, so groß wird, dass vor Ort eigentlich keine Gemeinde mehr lebt. Man hat dann irgendwie die Hoffnung, dass bei einer Gemeinde, die aus 5 oder 7 bisherigen Gemeinden gebildet wird, irgendwo ein vitaler Gottesdienst entsteht. Aber das passiert ja häufig gar nicht. Und von daher finde ich, ist der Weg immer nur die Größenordnungen zu erweitern der falsche Weg.
Ihr habt ein Lied zitiert in eurem Vortrag von Martin Luther. wo es darum ging, dass, und wenn sie uns auch alles Mögliche nehmen, unsere Gebäude, unsere Privilegien, also das war dann schon übertragen, ne? Also die Gebäude, die Privilegien, die wir haben, dann ist es gar nicht so dramatisch, weil Jesus Christus haben wir dann immer noch. Jetzt ist es bei uns in der Landeskirche so, dass wir auf jeden Fall im Vergleich zu anderen Kirchen bestimmte Privilegien haben, bestimmte Vorteile, die das Alltägliche leichter machen. Was würdest du sagen, inwiefern müsste man freiwillig auf Privilegien, die wir als große Kirche haben, verzichten, bevor sie uns sowieso genommen werden würden, weil wir kleiner werden und so weiter? Wo blockieren sie uns, um Jesus Christus wirklich nachfolgen zu können? Und wo ist es auch wieder adiaphora, wo ist es egal?
Da war jetzt wieder sehr viel drin. Also es ging ja um Martin Luthers Lied Ein feste Burg und da die vierte Strophe, die man immer nur mit so ein bisschen Zögern singen kann, weil die ist wirklich radikal. Da sagt der Luther, nehmen Sie uns alles, also Ehre, Gut, Geld, sogar Weib und Kind. Lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Also es wird sozusagen alles auf die Spitze getrieben und der Ernstfall wird aufgerufen, wenn uns auch alles andere verloren ginge. Christus und das Reich Gottes können uns nicht verloren gehen und von daher werden wir am Ende immer heil rauskommen und es wird gut werden. Und solange es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Das ist so die Idee, die bei Luther dahinter steckt und ich muss sagen, mir wird es immer ein bisschen eng im Hals, wenn ich mir das konkret vorstelle. Aber es ist ein ungeheures Glaubenszeugnis. Und ein bisschen möchte ich es übersetzen auf unsere Lage. Uns wird gerade viel genommen. Und wir verlieren eine Menge an öffentlicher Sichtbarkeit, an Geld, an Gebäuden, an Stellen, an Privilegien. Es gibt immer wieder mal politische Bestrebungen, auch die Kirchensteuer und die sogenannten Staatsleistungen abzuschaffen. Das ist nicht ganz so einfach, von daher wird das auch nicht heute oder morgen passieren, aber es ist im Gespräch. Und dann müssen wir fragen, was wird denn das bedeuten? So, und jetzt erste Antwort auf deine Frage, ich werde mich hüten, hier leichtfertig zu sagen, naja, dann ist es eben weg, was soll's, ist eh eher Quark. Weil es wird uns das Leben erheblich schwerer machen, erheblich schwerer. Und man muss schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man sagt, naja, dann ist es halt weg. Aber zweiter Satz genauso. Wenn es uns genommen wird, wie wir ja jetzt sehen, dass uns manches genommen wird, dann sind wir aufs Neue wirklich an dieser Stelle in die Nachfolge Jesu gerufen, hinter dem Meister herzugehen und zu sagen, du bist unser Reichtum, du bist unsere Sicherheit, du bist unsere Zukunft. Und die wird es geben, auch ohne Gebäudestellen, Geld, Kirchensteuer und so weiter. Das wird anstrengend, aber vielleicht auch total spannend. Und das Neue, was dann kommt, wird auch wieder ein Stück auf dem Weg zum Reich Gottes sein. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Kirchensteuer ist eh weniger ein Segen als ein Fluch, obwohl es dafür Gründe gäbe, zu sagen, die Kirchensteuer hat nicht nur Vorteile. Sie hat uns auch träge gemacht im Blick auf die Frage, ob wir als christliche Gemeinde auch Geld selber zusammenlegen, um unser Leben zu gestalten. Sie ist eine sehr bequeme Lösung gewesen, aber ehrlich gesagt hat sie uns auch von manchen Sorgen einfach befreit. Und die Beiträge auch der Menschen, die nicht sonntags in der Kirche sitzen, haben unseren Dienst möglich gemacht, mit jungen Leuten und mit alten Leuten und mit Gottesdiensten und mit Freizeiten und allem Möglichen. Also von daher, ihr merkt, ich torkel gerade so ein bisschen nach rechts und links, aber mir fällt es wirklich schwer. Mir fällt es schwer zu sagen, ohne die Kirchensteuer können wir nicht überleben. Da würde ich dann bei Luther sein und ein feste Burg. Aber ich kann auch nicht so einfach sagen, das ist alles eher ein Fluch als ein Segen. It depends, wie immer, es hängt davon ab. Aber dass wir als Gemeinde auf vieles verzichten müssen, dass wir auf die eigenen Beine kommen müssen, was Finanzierungen angeht, dass wir, wie Lukas Kundert hier im Podcast gesagt hat, dringend die Fördervereine derer brauchen, die mit ihren Gaben die Gemeinden unterstützen wollen.
Ja.
Das alles steht für mich außer Frage. Wir sind in einem großen Übergang.
Und wenn man das jetzt nochmal ganz konkret macht, also Aufblühen ist nicht Magie, sondern Muster. Und genau deshalb lohnt es sich hinzuschauen, zu messen, zu lernen, damit Leitung nicht nur verwaltet, was war, sondern Boden bereitet, auf dem Gott neues Leben wachsen lässt. Dann was sind auch bei euch für konkrete Ideen entstanden? Was kann man für Kirchenleitung davon ableiten? Was heißt das, ja, jetzt vielleicht auch gerade nochmal mit den Zahlen, die wir jetzt eben schon mal so angerissen haben, Stellenprozente und Co. Welche besseren messbaren Faktoren gäbe es denn ausgehend von diesen Ergebnissen? Und könnte man davon ausgehend dann auch die Ressourcen besser verteilen? Was ist da so in all den Gesprächen rundum noch entstanden?
Ja, wenn ich mit dem letzten anfange, ich habe ja eben schon ein bisschen geschimpft über die Preisgabe der lokalen Gemeinde in zu großen Verbünden. Und trotzdem glaube ich, dass regionale Zusammenarbeit einfach das Modell der Zukunft sein wird. Da wäre man wirklich naiv, wenn man das nicht sehen würde. Aber unsere Frage, und das entspricht auch unserer Forschung, ist, muss das zulasten einer lokalen geistlichen Glaubensgemeinschaft gehen? Und wir glauben, dass das nicht so ist. Wenn Beziehungen wichtig sind, wenn die religiöse Praxis, und zwar nicht als lebenszyklisch ein- bis dreimal im Jahr gelebte, sondern als regelmäßig gelebte, so wichtig ist, dann meine ich, müssten wir sehr, sehr viel investieren in die Frage, wie können lokale Gemeinden auch in regionalen Verbünden weiter existieren. Und jetzt kommt es eben zu den Investments, zu den Töpfen, zu der Frage, wohin investieren wir Geld? Da das alles nicht per Appell funktioniert, ist es, glaube ich, wesentlich, in die Eigenständigkeit, in die Ausbildung, in die geistliche Information unserer Ehrenamtlichen zu investieren. Damit es nicht einfach nur so ein Appell ist, lass doch jetzt mal die Ehrenamtlichen dran, sondern damit in den Gemeinden Menschen zugerüstet werden, auch mit weniger hauptamtlicher Präsenz und mit weniger hauptamtlicher Unterstützung das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten und zum Blühen zu bringen. Eine andere Frage ist weitaus schwieriger. Wir sehen ja Faktoren, die eine gedeihende Gemeinde ausmachen, haben schon einige genannt, Beziehungen, sinnvolle Strukturen, eine Mission, die größer ist als das eigene Interesse. Wenn man jetzt sagt, lasst uns doch die Allokation, also die Zuweisung der Mittel, nicht mehr anhand der Gemeindegliederzahl machen, sondern anhand der Frage, wie gesund ist denn eine Gemeinde? Blüht da was oder ist das nur noch verwelkendes Leben? Dann ahnt man schon, wenn ich es auch nur so ausspreche, dass das nicht funktionieren würde. Es gäbe Krieg. Weil keine Gemeinde würde sich gerne sagen lassen, bei dir blüht weniger als beim Nachbarn. Das Gras auf deiner Seite der Grenze ist nicht so grün wie bei unserer Seite der Grenze. Dazu sehe ich keine Bereitschaft. Und alles, was ich im Augenblick lese, wie die Allokation, auch wie die Zumessung von Regionen und Ortsgemeinden passieren soll, funktioniert nach zwei Maßstäben, Gemeindegliederzahl und Fläche. Gemeindegliederzahl und Fläche. Und andere Faktoren spielen kaum eine Rolle. Von daher glaube ich nicht, dass das generell als eine Veränderung der Methoden von Allokation funktionieren wird. Aber was funktioniert, was uns die Mitteldeutsche Kirche zum Beispiel vorgemacht hat, ist zu sagen, wir gehen nicht an den generellen Verteilungsschlüssel von Personal, Geld und so weiter. Aber da, wo Gemeinden etwas Neues wagen, wo sie aufbrechen, wo sie etwas erproben, vielleicht sogar zu einem Erprobungsraum werden, da investieren wir. Und da geben wir Geld rein. Das muss man vorher aus dem allgemeinen Bestand rausnehmen, damit es zur Verfügung steht. Also die Gesamtsumme, die an alle einfach verteilt wird, wird dann ein bisschen kleiner. Aber wir investieren in solche Projekte. Wer etwas erprobt, soll wissen, er bekommt die Rückendeckung und Unterstützung der Landeskirche. Das halte ich für eine eher mögliche Variante. Dafür Töpfe zu schaffen, für Experimente, für Pilotprojekte, für Erprobungen. Das berührt die Grundversorgung nicht, aber es erweitert unsere Spielräume.
Das finde ich auch eine attraktive Lösung, weil die, die bestehende Struktur nicht angegriffen wird. Es wird aber davor Geld zur Seite gelegt, sodass dann bei dieser bestehenden Struktur weniger Geld zur Verfügung ist. Anteilsmäßig wahrscheinlich dann ein bisschen weniger, aber nicht allzu viel weniger, um dann Spielraum zu haben, um diese innovativen Ideen unterstützen zu können.
Und das tun ja einige schon. Ich habe Mitteldeutschland erwähnt. Die Hannoversche Landeskirche hat einen Innovationsfonds, aus dem sie solche Dinge unterstützt. Und die Sächsische Kirche, das ist auch pfiffig, hat das Geld, das eigentlich in Stellenbesetzungen ginge, die aber nicht besetzt werden konnten, beiseite gelegt. Und man kann aus diesem Fonds unbesetzter Stellen Pilotprojekte, Experimente, Erprobungen unterstützen lassen. Super. Das heißt, das bleibt nicht einfach liegen, das Geld, sondern man nimmt es und sagt, das ist im Augenblick nicht dringend gebraucht und deshalb kann man es abrufen, wenn man ein überzeugendes Projekt vorschlagen kann.
Stark. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Abschluss, Michael, und zwar habt ihr auch noch so einen ökumenischen Ausblick gemacht und gesagt habt, hey, in vielerlei Hinsicht sind Sachen unterschiedlich gestaltbar, zum Beispiel wie man jetzt anbetet, auf den Knien oder mit erhobenen Händen oder so, dass es nicht so wichtig ist, dass man sich zusammen auf Jesus Christus ausrichtet. Ne, jetzt in meinen Worten. Was aber in dieser Aufzählung herausstach, war, dass ihr gesagt habt, ob denn jetzt eine Gemeinde Kinder tauft, in Klammern, oder auch nicht. Da wurde ich hellhörig, weil ich ja weiß, du bist ein Vollblut-Lutheraner und hast gute Gründe für das Taufen von Kindern. Und da dachte ich, das ist ja interessant. Und ich weiß auch, du machst dir viele Gedanken, bevor du etwas aufschreibst. Deswegen frage ich da jetzt so gezielt nach. Wie kannst du diese Aussage, dass das relativ egal ist, mit deiner Überzeugung übereinbringen, dass du ja grundsätzlich die Taufe von Kindern befürwortest?
Ja, als erstes muss man dazu wirklich sagen, dass Christen, die in den missionarischen Bewegungen sozialisiert worden sind, häufig ein wirklich großes ökumenisches Herz haben. Also das ist dann, man kann etwas frömmelnd sagen, so eine Allianzgesinnung. Mhm. Ja, und die sagt, uns ist wichtiger, dass wir gemeinsam Christus folgen und dass wir ihm in der Welt dienen und seine Zeugen sein sollen, als die Fragen, wie gehen wir mit Taufe, Abendmahl, Ämtern und so weiter um. Ohne zu sagen, das seien jetzt irgendwie belanglose Fragen, aber wir ertragen es, da unterschiedlich zu denken. Ich habe das dann nochmal nicht nur im CVM als Jugendlicher so gelernt, sondern später in der SMD. Die SMD, die Studentenmission in Deutschland, Studierendenmission in Deutschland, die würde ja nicht funktionieren, wenn sich Baptisten, FEG-Leute, Methodisten, Landeskirchler, Katholiken da nicht miteinander auf den Weg machen könnten, ohne permanent über die Tauffrage zu zerstreiten. Und tatsächlich glaube ich auch, übrigens, so sehr ich von meiner Vorstellung von Taufe überzeugt bin und die für richtig halte, dass ich nicht bestreiten kann, dass es gute Gründe auch für andere Praktiken gibt. Also wer da sagt, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass ich recht habe, der hat vielleicht eh schon mal ein Problem. Aber dass es auch etwas für sich hat zu sagen, wir taufen die, bei denen in mündigem Lebensalter eine Entscheidung für den Glauben fallen kann. Die möchten wir mit der Taufe unterstützen und sie diesen Moment, in dem die Nachfolge Christi beginnt, auch in der Taufe erleben lassen. Das kann ich gut nachvollziehen, auch wenn es nicht meine Überzeugung ist. Das Einzige, wo ich wirklich Bauchschmerzen habe, ist, wenn von der anderen Seite her diese Haltung ein bisschen unterlaufen wird, indem man zum Beispiel sagt, wenn jemand als lutherisch getaufter Mensch später Mitglied in der erwachsenentaufenden Freikirche wird, dann können wir die Taufe, die er als Säugling erlebt hat, nicht anerkennen. Das war eigentlich keine Taufe, weil das Kind hat ja noch nicht geglaubt. Also taufen wir ihn, und jetzt muss man sehr sorgfältig formulieren, ein Baptist würde niemals sagen, es ist eine Wiedertaufe, sondern er würde immer Wert darauf legen zu sagen, das ist jetzt die Taufe, weil das, was damals am Säugling vollzogen wurde, ist keine rechte Taufe gewesen. Ja, es war ein liturgischer Akt, der an eine Taufe erinnert, aber es fehlt etwas Wesentliches, damit es eine Taufe sein kann. Und da sage ich nun umgekehrt, das ist sehr schmerzhaft, weil damit erkennt ihr unser Kirchesein nicht an. Ihr tauft nicht richtig, sagt ihr damit uns Lutheranern. Und wir müssen das alles nochmal richtig machen. Damit habe ich Mühe, weil das sozusagen ein Urteil über unsere Taufpraxis ist, das ich schwierig finde.
Ja, danke dir. Das hatte mich interessiert, es stach so heraus, aber es wird für mich auch deutlich in dem Vortrag, dass ihr da diesen gemeinsamen Strang betont. Das war ja positiv formuliert, ne? Ich habe jetzt nur spitz nachgefragt, deswegen danke für die Ausführung.
Ja, und es ist ja ein Willow Creek-Vortrag gewesen. Und wenn man Willow Creek mal genauer anguckt, dann glaube ich, der große Segen dieser Konferenzen, die alle 2 Jahre bis jetzt stattfanden, bestand darin, die unterschiedlichsten Christinnen und Christen zusammenzubringen und unter einem Thema zu vereinen in der gemeinsamen Ausrichtung auf Christus. Das halte ich für den eigentlichen Segen. Ich habe viele Vorträge längst vergessen und kann mich noch schwach an manche Filme oder Theaterstücke erinnern. Aber dieser Aspekt der großen Gemeinschaft von Verschiedenen, der ist mir immer als stärkste Wirkung in Kopf und Herz geblieben.
Ich würde sagen, wir öffnen unser Erkenntnistagebuch und gucken mal, was wir jetzt so mitnehmen. Und ich fange heute mal mit dir an, Michael. Was würdest du denn, nachdem du dich jetzt so viel mit diesen Forschungen beschäftigt hast und da weiter diskutiert hast, auch mit den anderen beiden, mit denen du diesen Vortrag vorbereitet hast, was ja bleibt dir so ganz markant hängen? Was schreibst du dir da jetzt auf?
Dass mir manchmal ein bisschen bange wird bei dem, was wir da so durchdenken, angesichts der massiven Abbrüche zu sagen, Kirche kann auch ganz klein und ohne all die Privilegien der Luther, lass fahren dahin, uiuiuiuiui. Und dann denke ich, wie soll das gehen? Und dann sage ich mir aber auch wieder, es ist wirklich das zentrale Geschehen, dass sich Menschen versammeln, miteinander beten, miteinander hören, miteinander feiern und miteinander dienen und sich auch ertragen, auch in ihrer Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, das ist nicht tot zu kriegen. Aber ein bisschen Respekt habe ich schon vor dem, was da auf uns zukommt.
Danke. Benni, was schreibst du dir heute auf?
Ich schreibe mir auf, was du, Michael, zu dieser Neuverteilung oder den Möglichkeiten der Verteilung von Ressourcen gesagt hast und die Praxisbeispiele, die du genannt hast von der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, von der sächsischen Kirche in Hannover, dass es so doch durchaus auch Möglichkeiten gibt, ohne dass man das ganze System überwerfen muss, um Räume zu schaffen für innovative Neuaufbrüche, für Ideen, für Experimentierfelder. Das freut mich sehr für diese Landeskirchen. Ich wünsche es mir auch für die anderen Landeskirchen, dass sie Ähnliches, vielleicht haben sie es ja auch schon und ich weiß einfach nicht davon, dass sie das auch implementieren, dass sie diese Experimentierfreude auch strukturell deutlich werden lassen. Ja, das schreibe ich auf. Und Kaya, jetzt interessiert mich noch, was du aufschreibst.
Ich schreibe das auf, womit wir angefangen haben, diesen Wert von Beziehungen und Verbindungen, der sich da durchzieht und der da als so markant rausgekommen ist, dass es letztlich wirklich darauf ankommt, wie in Gemeinde Beziehungen gelebt werden, wie man seinen Platz haben darf, wie man sein darf, wie man aufeinander achtet, miteinander unterwegs ist. Das ist für mich heute nochmal ganz, ganz deutlich geworden. Wie geht es euch, die ihr uns zugehört habt, die jetzt diesen Vortrag ja unabhängig davon, ob ihr auf dem Kongress wart oder nicht, jetzt hören konntet? Was nehmt ihr mit? Wo hängt ihr? Was arbeitet in euch weiter? Teilt es gerne auch mit uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Und wenn ihr davon begeistert seid, weil es so viel da noch weiter zu denken gibt, dann erzählt gerne anderen, dass man diesen Vortrag jetzt hier hören kann und wir auch noch weiter damit auf den Weg gehen und dann noch drüber nachdenken. Also erzählt von diesem Podcast gerne weiter. Und wenn es was gibt, was ihr loswerden wollt, damit das hier noch besser wird, dann lasst uns das auch wissen. Und ansonsten, wenn ihr auch noch mal Der Vortrag hörte ja schon fast mit sowas Ähnlichem wie einer Predigt auf. Und wenn ihr so ein bisschen Predigt-Erfahrungen dazu gewinnen wollt, da nochmal in die Tiefe steigen wollt, gibt es tatsächlich auch einen Podcast, auch mit unserem Michael Herbst hier, zum Thema Predigen. Mit dem eingängigen Titel Predigen, also sollte zu finden sein.
Und wie heißt die Webseite?
Die Webseite predigen.org. Da gibt es Predigten zu hören, zu bedenken und weiterzuentwickeln. Also da ist nicht nur, dass ihr gute Predigten hören könnt, sondern auch dann, ja, anderen dabei zuhören, wie sie darüber reflektieren, eingeladen, eigene Fragen und Erfahrungen einzubringen. Und so entsteht dann da ein gemeinsamer Lern- und Austauschraum, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Von daher Podcast Predigen. Und das war's dann von uns für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei uns wieder reinhört. Und bis dahin auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.
Ade.